Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag, an dem wir heute Morgen das Thema die Schöpfung, der Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 und 2 im Detail ausführlich behandeln wollen. Wie in der Einladung angekündigt, stellt ja gerade der Anfang der Bibel ein besonderes Ärgernis dar in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen westlichen Welt. Und das alles wegen der Evolutionslehre, die im 19. Jahrhundert durch Charles Darwin so populär gemacht worden ist. Ich sage populär gemacht worden ist, weil sie nicht damals erfunden wurde. Sie ist ja viel älter, schon die alten Griechen glaubten an das Prinzip von Evolution. Thales glaubte, alles sei aus dem Wasser entstanden, Heraklit alles aus dem Feuer, und andere Philosophen glaubten, dass die Tiere durch Hitze und Feuchtigkeit aus der Erde heraus entstanden seien und so weiter und so fort. Aber überhaupt das Evolutionsdenken geht zurück bis auf das älteste Heidentum. Selbst die alten Babylonier und Sumer in ihren Schöpfungsmythen gehen von einer Art Evolution der Götter aus. Aber eben, in unserer Gesellschaft heute ist das durch Darwin so populär gemacht worden, und so stolpern viele über die Botschaft der Bibel, wenn sie gerade vorne zu lesen beginnen. Doch müssen wir bedenken, das ist ein Grundprinzip. Das Evangelium ist in ihrer Zentralaussage bereits ein Ärgernis. Wenn wir aufschlagen in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Also ganz zentral steht in der biblischen Botschaft das Wort vom Kreuz, die Erlösung durch den stellvertretenden Tod des Herrn Jesus Christus. Aber gerade das ist ein besonderes Ärgernis. Paulus sagt im gleichen Kapitel, Vers 21, denn da ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so fiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Da ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen, das heißt den Heiden, eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also die zentrale Botschaft, die deutlich macht, wie ein Mensch errettet werden kann, ist an sich ein Ärgernis für die einen und eine Torheit, eine Dummheit für die anderen. Aber Gott hat diesen Weg für die Errettung gewählt. Und für die Erschaffung der Welt hat er nicht den Weg der Evolution gewählt, hätte er ja auch können, theoretisch. Aber er hat den Weg der Erschaffung in 6 Tagen gewählt. Und gerade das ist ja auch ein Punkt, viele könnten noch akzeptieren, dass Gott irgendwie erschaffen hat, aber dann in 6 Tagen, das ist ein Ärgernis. Aber Gott hat genau diesen Weg gewählt, weil er so tun wollte. Aber welche tiefe Weisheit dahinter steckt, werden wir hoffentlich heute Morgen noch deutlicher entdecken. Also ich lese 1. Mose 1, ab Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde wurde wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, erster Tag. Mal bis dahin. Der erste Vers beschreibt bereits die Erschaffung unseres Planeten und des Weltalls im Allgemeinen. Also die Natur wird hier bezeichnet, der Himmel und die Erde. Im Gegensatz zu Himmel und Erde steht in diesem Satz das Subjekt Gott. Und das ist nun schon etwas ganz grundsätzlich Wichtiges, das praktisch alle Religionen der Welt von Anfang an verurteilt und verwirft. Gott und die Natur ist nicht eins. Also in der Grammatik haben wir gelernt, in diesem Satz, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, ist Gott das Subjekt des Satzes, der Handelnde im Satz, und Himmel und Erde, das ist das Akkusativobjekt, also das Objekt im Satz. Gott und Natur ist getrennt, so wie Subjekt und Objekt voneinander getrennt sind. Und das ist nun ganz wichtig, denn in den meisten Religionen der Welt wird Gott mit der Natur gleichgesetzt, oder Gott wird als irgendeine Kraft in der Natur gesehen. So ist es im Hinduismus. Brahma ist identisch mit der Natur. Alles ist Brahma. Unpersönlicher Gott nach hinduistischer Auffassung. Gott ist also im Hinduismus nicht jenseitig, sondern ist vollkommen diesseitig. Darum ist es auch so unsinnig, wenn man im Hinduismus spricht von transzendentaler Meditation. Das kennen die gar nicht. Die wissen gar nicht, was transzendental ist. Für sie gibt es nur das Diesseitige. Denn Gott ist die Natur selbst. Aber im Prinzip hat man das eben genau das Gleiche im Buddhismus und in all den Stammesreligionen in aller Welt. Überall ist Gott irgendwie, oder die Götter, die verehrt werden, sind Teil der Natur, sind Kräfte in der Natur. Aber hier haben wir Gott, der einfach da ist. Die Bibel begründet gar nicht das Dasein Gottes. Er ist einfach da. Aber die Natur, Himmel und Erde, wird durch ihn ins Dasein gerufen. Und nun ist ganz wichtig, das Tätigkeitswort, das Verb hier in diesem ersten Satz ist auf Hebräisch bara. Bara, erschaffen, wird im Bibelhebräischen nur für Gott gebraucht. Nicht wahr? Auf Deutsch können wir den Begriff schaffen oder etwas erschaffen, das kann auch gebraucht werden für einen Künstler, für einen menschlichen Künstler. Aber dieses Wort wird nur für Gott gebraucht. Und damit wird das Schaffen Gottes ganz deutlich von jedem menschlichen Schaffen unterschieden. Und zweitens wird dieses Wort speziell gebraucht für die Erschaffung von etwas Neuartigem. Wir haben den schönen Ausdruck in 4. Mose 16, Vers 30, ein neues Schaffen. Bara bria. Also die beiden Wörter sind ja miteinander verwandt. Ja? Bria, das Neugeschaffene, und bara, schaffen. Hier wird das in diesem Zusammenhang gebraucht, als die Rotte Koras durch die Erde verschlungen werden sollte. Ein Gericht, das Gott noch nie zuvor angewendet hatte. Das war etwas ganz, ein ganz völlig neues Handeln Gottes. Und darum wird das eben hier Bara Bri'ah genannt. Also, erschaffen von etwas Neuartigem. Und wir finden es in 1. Mose an drei Stellen. In 1. Mose 1, Vers 1. Und da wird ja gewissermaßen die Materie erschaffen. Der Planet, die Erde wird bereits erschaffen, aber auch das Weltall. Und das ist etwas, das es vorher noch nicht gegeben hat. Später in Kapitel 1, Vers 20 wird das beseelte Leben erschaffen. Und da verwendet Mose das gleiche Verbum. Ich lese, es handelt sich um den fünften Tag. Und Gott sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen. Oder hebräisch Nefesh kann auch bedeuten lebendiger Seelen. Und die Vögel fliegen über der Erde angesichts der Ausdehnung des Himmels. Und Gott schuf Bara, die großen Seeungeheuer und jedes sich regende lebendige Wesen oder jedes sich regende lebendige Seele, Nefesh, wovon die Wasser wimmeln nach ihrer Art und alles geflügelte Gevögel nach seiner Art. Also das beseelte Leben der Tiere, das ist etwas grundsätzlich Neues gegenüber der Materie. Das ist nicht einfach Materie und dann ist noch ein bisschen Leben darin. Ja, so stellen sich die Evolutionisten das vor, dass der Übergang von toter Materie zum Lebendigen, dass es etwas Fließendes sei. Aber die Bibel macht hier deutlich, das ist etwas völlig Neues. Also das Belebte in der Tierwelt ist etwas grundsätzlich anderes. Das ist nicht einfach tote Materie und dann noch ein bisschen so ein Lebensfunke darin. Und darum wird eben hier auch das Wort Bara gebraucht. Und schließlich an der dritten Stelle, Vers 27, da kommt es gleich dreimal vor. Und Gott schuf den Menschen, Bara, in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, Bara. Mann und Frau schuf er sie, Bara. Der Mensch ist gegenüber dem beseelten Leben der Tierwelt auch wieder etwas ganz grundsätzlich Neues. Denn da kommt auch der Aspekt des Geistes dazu. Der Geist des Menschen hat die Fähigkeit, Gott zu erkennen. Darum heißt es in Römer 8, zum Beispiel vom Geist Gottes, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist des Menschen hat die Fähigkeit, Gottes Sprechen, Gottes Reden wahrzunehmen, aufzunehmen, zu begreifen. Psalm 77 macht auch deutlich, der Geist ist die Fähigkeit des Menschen, auch über die Vergangenheit und die Geschichte, da geht es gerade um die Geschichte, nachzudenken. Mein Geist forschte in mir. Und das ist nun etwas, das die Tierwelt überhaupt nicht kennt. Und darum haben auch Affen keine Kultur, in dem Sinn, dass sie irgendwie über die Vergangenheit reflektieren und das vielleicht auch künstlerisch ausdrücken, nicht wahr? Das ist überhaupt nicht zu finden. Und so ist der Mensch auch nicht einfach ein Affe plus noch ein Geist darin, sondern es ist ein grundsätzlich anderes Wesen. Wieder die Evolutionisten denken, der Übergang sei fließend. Aus einem affenähnlichen Wesen sei allmählich ein Mensch entstanden. Aber die Bibel macht deutlich, es ist etwas grundsätzlich Neues, die Erschaffung des Menschen. Und zwar immer muss man sehen, Gott erschafft das als eine Einheit. Eben nicht einfach Materie plus noch ein Lebensfunke drin, das sind dann Tiere. Und ein Affe mit einem Geistimpuls drin, das ist dann ein Mensch. Nein. Jedes auf seiner Stufe ist eine völlig neue Erschaffung Gottes. Nun, wir sind jetzt schon ein bisschen, haben schon ein bisschen vorausgegriffen. Wir gehen zurück zu Vers 1. Dieser erste Vers besteht im Hebräischen aus 7 Wörtern und 4x7 Buchstaben. Darum habe ich den ersten Vers auf dem Skript im Hebräischen abgedruckt. Da kann man die Wörter nachzählen und auch die Buchstaben. Man spricht das so aus: Bereshit im Anfang, das ist ein Wort. Bereshit bara, erschuf. Elohim, das ist Gott. Et, das ist ein Akkusativpartikel. Das Wort kann man also nicht, in dem Sinne nicht übersetzen durch ein anderes Wort im Deutschen. Es bedeutet einfach, das nächste Wort, das jetzt kommt, steht im Akkusativ. Et Hashamayim, den Himmel. Ve'et, das ist ein Wort, das zusammengesetzt und plus Akkusativartikel bedeutet. Ha'aretz, die Erde. Also zusammen, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Ha'aretz. Nun, die Zahlen haben ja in der Bibel auch eine symbolische Bedeutung. Und darum, wenn hier dieser erste Vers mit 7 Wörtern beginnt, soll das eben auch ausdrücken die Vollkommenheit des Handelns Gottes. Und es drückt ganz feierlich aus, was hier geschieht. Diese Vollkommenheit Gottes zeigt sich darin, dass Gott aus dem Nichts erschaffen hat. So wie es nachzulesen ist in Römer 4, Vers 17, da steht von Gott in der zweiten Vershälfte: vor dem Gott, welchem er Abraham glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Also Gott ruft dem Nichts und es kommt ins Dasein. Und hier wird auch ganz deutlich, inwieweit auch das Schaffen Gottes sich grundsätzlich von unserem Schaffen unterscheidet. Der Mensch kann nur etwas eben schaffen, bereiten aus etwas bereits Bestehendem. Er kann es also nur, er kann das Bestehende nur umwandeln, er kann nicht etwas ins Dasein rufen. Aber Gott ruft das Nichtseiende, wie wenn es da wäre. Und weiter, Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Also Erscheinendem bedeutet, das wird sehr schön in der alten Elberfelder in der Fußnote erklärt, das heißt aus Dingen, die mit den Sinnen wahrgenommen werden können. Also es war nicht schon irgendetwas da, aus dem dann Gott erschaffen hat, sondern es ist eben aus dem Nichts erschaffen worden. Und das können wir verstehen. Das griechische Wort noeo bedeutet verstehen mit dem Verstand, begreifen. Aber das ist nur möglich durch den Glauben. Also der griechische Ausdruck durch den Glauben bedeutet, dass der Glaube die Kraft ist, damit wir mit dem Verstand begreifen können, dass Gott, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Und das eben, und zwar auf die Art, dass Gott aus dem Nichts geschaffen hat. Das ist diese, wie man im Lateinischen sagt, creatio ex nihilo. Erschaffung aus dem Nichts. Und dieser Gedanke war für die Heiden immer ein riesiges Problem. Wenn man das vergleicht so mit den Schöpfungsmythen der alten Ägypter, Sumerer, Babylonier und Assyrer und auch der Kanaaniter, dann fällt auf, da ist immer irgendeine Ursubstanz, die ist einfach da. Und aus dieser Ursubstanz entsteht dann etwas. Aber das einfach gar nichts da war. Und außer Gott, aber dass nicht aus Gott die Welt entstanden ist, sondern Gott hat aus dem Nichts die Welt ins Dasein gerufen. Das begreifen sie nicht. Und das ist eben nur möglich durch Glauben. Der von Gott geschenkte Glauben bewirkt, dass wir denken können. Also richtiges Denken kommt aus dem Glauben heraus. Das scheint im Widerspruch zu sein zu Römer 1, Vers 20. Dort erklärt der Apostel Paulus, dass alle Heidenvölker eigentlich Gott kennen können. Durch die Schöpfung. Und er sagt in Römer 1, Vers 20, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Also Paulus sagt in Vers 20, dass Gott erkennbar sei seit der Erschaffung der Welt. Und dieser Ausdruck in dem Gemachten wahrgenommen werden. Wahrgenommen ist wie das Wort Noeo, mit dem Verstand erfassen, mit dem Verstand begreifen. Also Paulus sagt, der Heide kann dank Kraft seines Verstandes begreifen, wenn er die Schöpfung anschaut, dass ein Schöpfer existiert. Und zwar, weil er ganz genau weiß, Ordnung entsteht nie von selbst. Es braucht immer einen Ordner. Und das weiß eigentlich jedes Kind, das am Computer arbeitet. Dass wenn man in die Systemdateien hineingeht, das dürfen Kinder eben nicht, aber wenn sie dann doch in die Systemdateien hineingehen und irgendetwas eintippen, dann wird das Word nicht plötzlich besser. Ja? Oder sonst irgendein Programm. Die Programme gehen kaputt, aber die Evolutionisten stellen sich das genau so vor. Die erste Zelle ist mal entstanden, die hat so ein kleines, relativ kleines, nicht ein riesiges, Computerprogramm auf dem DNS-Molekül aufgeschrieben. Und dann seien durch Strahlen sei dieses Programm geschädigt worden, meistens zum Nachteil, aber manchmal hätte das einen Vorteil gegeben. Und dann hätte sich da plötzlich ein Motörchen entwickelt, wodurch sich eine höher entwickelte Bakterie noch besser behaupten konnte. Und so weiter. Ständig durch Schreibfehler sei mit der Zeit ein höheres Wesen entstanden. Später die Fische, dann die Amphibien, die Reptilien, aus den Reptilien die Vögel. Und in eine andere Richtung gingen die Schreibfehler, dass dadurch dann Säugetiere entstanden sind, schließlich der Affe, verschiedene Arten, und dann über diese Linie immer durch Schreibfehler, die sich aber zum Teil positiv ausgewirkt hätten, schließlich der Mensch. Und das wollen sie uns als vernünftig hinstellen. Dabei weiß jeder, er kann es täglich probieren, in die Systemdateien hineingehen, im Computer, irgendetwas reintippen, dann den Computer aufstarten, wenn es schlechter ist, wieder ändern, nochmals einen Fehler hineintippen und plötzlich, wenn er sieht, jetzt ist es besser, dann weiterfahren. Und so können dann vielleicht mit der Zeit viel bessere Programme entstehen oder vielleicht so Programmteile, die einfach ein Vorteil sind. Und dann kann man Microsoft telefonieren und sie fragen, was sie dafür bezahlen. Sie hätten da durch Mutationen ein besseres Programm hingekriegt. Es ist ein totaler Unsinn. Und darum sagt Paulus, der Heide kann durch seinen Verstand erkennen, dass Gott existiert. Aus der Schöpfung. Aber jetzt haben wir in Hebräer 11 gelesen, durch Glauben verstehen wir. Ja, was verstehen wir? Dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Der Heide konnte nur wissen, es gibt einen Schöpfer, aber dass Gott gesprochen hat und es entstanden ist, das konnte er nicht wissen. Das ist der wesentliche Punkt. Also, das, was in 1. Mose 1 steht, das können wir nur begreifen durch Glauben. Denn niemand kann in die Vergangenheit zurückgehen, um zu sehen, wie ist die Welt entstanden. Und das ist auch das Problem der Evolutionisten. Niemand kann in die Vergangenheit zurückgehen. Es ist also alles nur der Versuch, die Vergangenheit gedanklich nachzuvollziehen. Und da verlässt man übrigens den Bereich der Naturwissenschaften. Naturwissenschaften nach Definition beschäftigen sich eigentlich nur mit Dingen, die man beliebig oft im Experiment reproduzieren kann. Ja? In der Chemie kann man das, in der Physik kann man das, man kann Versuche machen, beliebig oft wiederholen und dann leitet man daraus allgemeine Sätze ab. Und das Interessante ist, wenn man sich so mit Naturwissenschaft beschäftigt, hat man kein Problem mit der Bibel. Da kommt niemand und sagt, ja, wir haben da Experimente gemacht, und das ist ganz im Widerspruch zu dem, was in der Bibel steht. Nur dort, wo der Mensch versucht, gedanklich in die Vergangenheit zurückgehen und etwas spekulieren, etwas philosophieren, dann gibt es Probleme mit der Bibel. Aber das ist ja gerade unsere Schwäche, dass wir eben nicht zurückgehen können und dass darum solches schon nach Definition ist das steht das auf schwachen Füßen. Und wir können nur wissen, wie es wirklich war am Anfang, indem Gott selber, der da war, es uns sagt. Und das hat er uns in den ersten zwei Kapiteln gesagt. Und darum, durch Glauben verstehen wir mit dem Verstand, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Gott hat gesprochen und es war da. Schlagen wir mal auf, Psalm 33, da wird das so wunderschön umschrieben. Psalm 33, Vers 9. Denn er sprach und es war. Er gebot und es stand da. Und das macht auch gleich deutlich, dass niemand irgendeine Evolution, eine allmähliche Entwicklung in den Schöpfungsbericht hinein projizieren darf. Also, dass er meint, Gott hat irgendwie etwas gesagt und dann sei ein Entwicklungsprozess in Gang gesetzt worden. Nein, hier wird ganz klar gesagt, er sprach und es war. Er gebot und es stand da. Und das ist gerade ein besonderes Ärgernis. Viele Leute würden sich vielleicht noch versöhnen lassen, wenn man sagt, ja gut, man kann sich das vielleicht so vorstellen, Gott hat gesprochen und dann ist da der Prozess so allmählich in Gang gekommen. Und so hat sich dann irgendwie eben das doch so entwickelt, wie man sich das in der Evolution vorstellt. Nein. Er geboten, es stand da, fertig. Also man kann den Text nicht einfach drehen und würgen. Die Bibel ist klar. Die Schöpfung ist so entstanden, Gott hat gesprochen und dann war es da. Das ist schon mal ein erster Hinweis, dass man gar kein Recht hat, die Tage in der Schöpfungswoche zu Perioden umzudeuten. Denn es geht da nicht um lange Zeiträume, sondern es geht darum, dass Gott spricht und es steht da. Jetzt kommt der zweite Vers. Und da wird es schon ein bisschen schwierig. Und wir versuchen, die Schwierigkeiten zusammen zu lösen. Und die Erde wurde Wüstheit und Leere. Dohu wa wohu. Das sind eigentlich zwei Hauptwörter. Wüstheit und Leere. Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über der Fläche der Wasser. Nun ist die Frage, wie sollen wir übersetzen? Die Erde war oder die Erde wurde Wüstheit und Leere. Aber gerade in meiner letzten Vorlesung meine Studenten gefragt, was bedeutet Haya? Das ist das Verb hier. Hat einer gesagt, sein. Ja, und? Werden. Jawohl. Ja, wie sollen wir übersetzen? Die Erde war oder die Erde wurde? Wüstheit und Leere. Im Prinzip geht natürlich beides. Weil eben Haya das eine wie das andere bedeuten kann. Und dann habe ich angeführt Jesaja 45, Vers 18. Und da steht Folgendes über Gott. Denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie bereitet. Nicht als eine Öde hat er sie erschaffen. Um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet. Und da haben wir für Öde das Wort Tohu. Weha aretz hayeta tohu vavohu. Und hier steht, Gott hat sie nicht als Tohu erschaffen. Ja, dann ist klar. Also Vers 2 kann nicht die Beschreibung sein von der Erde im Zustand von Vers 1. Wo es heißt, Gott hat die Erde erschaffen. Und dann heißt es, weha aretz hayeta tohu. Aber Jesaja 45 erklärt, Gott hat sie nicht als Tohu erschaffen. Also dann müssen wir zwingend übersetzen mit, sie wurde. Noch eine interessante Stelle, Jeremia 4, Vers 23. Dort kommt noch einmal in der Bibel, sonst nie mehr, die Wortzusammensetzung vor, Tohu wa wohu. Wüstheit und Leere. In der Musik kennt man ja den Begriff des Leitmotivs. Das Leitmotiv tritt im Orchester auf in einer bestimmten Szene in einer Oper. In Verbindung mit einer bestimmten Person im gesungenen Theater. Und dann kommt dieses Leitmotiv später wieder vor. Und das soll bewirken, dass der Zuhörer sofort wieder erinnert wird, aha, das ist, damit ist das und das gemeint. Ich mache damit nicht Reklame für Oper, die oft unmoralische Themen behandelt, aber eben das Prinzip des Leitmotivs, das wollte ich damit erklären. Und nun ist es so, wenn man als Jude Jeremia 4, Vers 23 liest, wo es geht um das Gericht, das Gott bringt über sein Volk, in sein Land, und der Prophet sagt, ich schaue die Erde an und siehe, sie ist Tohu Wavohu. Durch das Gericht Gottes verwüstet. Das ist ein Leitmotiv. Ja, wenn man so liest. Und siehe die Erde, ich schaue die Erde und siehe, sie ist Tohu Wavohu. Das erinnert sofort an den zweiten Vers der Bibel, ja? So ist die Leitmotivverknüpfung. Hier in Jeremia wird nicht das Land Israel beschrieben, so wie es war, sondern so wie es werden soll durch das Gericht Gottes. Und so ist eben Vers 2 nicht die Beschreibung des Urzustandes in Vers 1, sondern eine Verwüstung. Und da stellt sich natürlich die Frage, Verwüstung wodurch? Ja gut, wir müssen uns ja fragen, wann hat der Fall des Satans stattgefunden? In Jesaja 14, Vers 18 wird der Fall so beschrieben. Jesaja 14 spricht über den König von Babylonien in der Endzeit. Aber weil das ein satanisch besessener Mensch sein sollte, wird plötzlich in der Beschreibung dieses Königs von Babylonien direkt hinübergegangen auf die Beschreibung Satans. Eben weil durch Besessenheit entsteht eine Identifikation zwischen einer menschlichen Person und einem bösen Geist, hier Satan. Und darum kann der Prophet ohne Übergang plötzlich über den Fall Satans sprechen in Vers 12, der dem Fall dieses Königs in der Endzeit entsprechen soll. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, lateinisch Luzifer, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Also, der Luzifer Dieser Engel wollte sein wie Gott und dadurch wurde er gestürzt. Wohin? Auf die Erde. Zur Erde gefällt. Aber wann hat effektiv der Fall des Satans stattgefunden? Eines ist klar. In 1. Mose 3 haben wir die Versuchungsgeschichte. Die Schlange wird dort von Satan benutzt als erstes Medium in der Geschichte des Okkultismus. Ja, der Teufel erscheint meistens nicht direkt, sondern meistens versteckt über ein Mittel, eben ein Medium. Und so hat er die Schlange, dieses Tier, benutzt als Medium. Aber da wird deutlich, der Fall des Satans muss damals schon stattgefunden haben. Ja, wann hat er stattgefunden? Nun, es gibt einen ganz deutlichen Schlüssel in 1. Johannes 3, Vers 8. Das ist glasklar. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Diese Zeitangabe von Anfang ist interessant, weil die Bibel beginnt ja im Anfang. Ja, hebräisch Bereshit. Und wenn man 1. Johannes zurückübersetzt auf Hebräisch, dann ist das, der Teufel sündigt Mereshit. Vom Anfang an. Ja, aber haben die Engel damals schon existiert? Ja, natürlich haben sie existiert. In Hiob 38, Vers 7 wird ja erklärt, dass die Engel gejubelt haben, als Gott die Erde als Planeten erschuf. Und das ist in 1. Mose 1, 1. Dann haben sie also schon vorher existiert. Hiob 38, Vers 7. Gott stellt die Frage, Vers 4, wo warst du, als ich die Erde gründete? Und dann wird gefragt in Vers 6 am Schluss, oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Die Bnei Elohim, die Söhne Gottes, sind im Alten Testament eine bekannte Bezeichnung für Engel. So auch in Hiob 1 und 2, als die Engel sich vor Gott versammeln, da wird gesagt, die Söhne Gottes, die Bnei Elohim, versammelten sich vor ihm. Also die Söhne Gottes, zu ihnen gehörte auch der Luzifer, die haben gejubelt in 1. Mose 1, 1, als Gott die Erde erschuf. Aber Jesaja 14, Vers 12 macht deutlich, dass dieser Luzifer eifersüchtig wurde, sein wollte wie Gott, der aus dem Nichts erschaffen kann. Und so wollte er sich über Gott erheben, sich Gott gleich machen und da wurde er gestürzt, auf die Erde gestürzt. Und darum heißt es, und die Erde wurde wüst und leer. Noch eine Stelle über den Fall Satans ist übrigens Hesekiel 28, Vers 12. Dort geht es auch, entsprechend wie in Jesaja 14, um die Beschreibung eines Menschen. Dort um den Fürsten, den König von Tyros, also aus dem Libanon. Dieser Mann war auch ein besessener Mann und darum wird plötzlich gesprochen über diesen Cherub, also diesen führenden Thronengel Gottes, der, obwohl vollkommen geschaffen, sich entschied für den Weg der Sünde und dadurch gestürzt wurde. Also, der Teufel sündigt von Anfang, ist die Erklärung, warum eben die Erde eine Tohu, beziehungsweise Tohu wa Wohu wurde in Vers 2. So müssen wir zwingend übersetzen mit wurde. Aber auch da gibt es noch Leute, die widerstehen und die sagen, nein, 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 das geht nicht. Wenn man schon etwas von Hebräisch versteht, dann müsste einem doch klar sein, dann müsste es heißen, und die Erde wurde zu einer Wüstheit und zu einer Leere. Also es müsste ja heißen, Letohu ulevohu. Ja? Das geht nicht so. Man kann nicht sagen, die Erde wurde Wüstheit und Leere. Wir haben nämlich eine sehr schöne Stelle in 1. Mose 19, Vers 26. Da kommt auch die weibliche Form Haita vor, wie in 1. Mose 1, Vers 2. Die Erde ist weiblich, auch auf Hebräisch. Haita war oder wurde. Und was steht da? Und seine Frau sah sich hinter ihm um und wurde zu einer Salzsäule. Ja, wie ist das auf Hebräisch? Vatabet ishto me'acharaf vatehi neziv melach. Also, sie wurde, das ist die andere Form von Haya, die Erzählform von Haya, vatehi, aber dann steht nicht zu einer Salzsäule, sondern einfach neziv melach. Sie wurde Salzsäule. Also genau die gleiche Art von Formulierung wie in 1. Mose 1, 2. Und da muss nicht stehen, le neziv melach, sondern es reicht einfach, vatehi neziv melach. Und da steht, die Erde wurde dohu wavohu. Also kein Problem. Also wenn jemand behauptet, vom Grammatischen her geht das nicht und so, das ist nicht wahr. Und da müssen wir nicht einfach behaupten und irgendeine Autorität zitieren, sondern wir können es am Bibeltext zeigen. Auch da wird Haya gebraucht im Sinn von werden und einfach ohne le. Ja. Und der Bibeltext sagt klar in Jesaja 45, Gott hat die Erde nicht erschaffen als Tohu. Also dann ist sie geworden. Ja, und was aber auch noch eindrücklich ist, es wird nicht nur gesagt, die Erde wurde Wüstheit und Leere, sondern es wird dann auch gesagt, und Finsternis war über der Tiefe. Finsternis ist auch ein Begriff, der sehr typisch ist, gerade für den Satan. Also die Folgen seines Sturzes sind nicht nur Wüstheit und Leere, sondern eben auch Abwesenheit von Licht, Finsternis. Aber dann steht, und der Geist Gottes. Oder man kann auch übersetzen, der Geist Gottes, aber. We kann einen Gegensatz andeuten oder einfach verknüpfen. Der Geist Gottes aber schwebte über der Fläche der Wasser. Der Heilige Geist wird hier erwähnt. Und dieses Schweben ist interessant. Ich habe das auf dem Blatt aufgeführt. Das ist das hebräische Wort Rechav. Das bedeutet mit den Flügeln flattern oder schützend schweben. Das Wort kommt nur dreimal im Alten Testament vor. Aber zum Beispiel in 5. Mose 32, 11 geht es um einen Adler, der über seinem Nest, über dem Nest seiner Jungen flattert, um sie zu schützen. Und der Geist Gottes tritt hier auf, indem er weiteres Verderben der Schöpfung Gottes verhindern will. Und das nächste ist dann, Gott greift ein durch sein Reden. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayhi Or. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott lässt in die Dunkelheit hineinleuchten. Ja, und nun, wenn wir das Neue Testament aufschlagen, sehen wir, wie der Apostel Paulus dieses Wort aus dem Schöpfungsbericht geistlich überträgt. Der Apostel Paulus beschreibt, was die Bekehrung ist. In 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, also der Gott, der damals in 1. Mose 1 gesagt hat, Licht soll leuchten, Yehior, dieser Gott ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Also hier wird die Parallele gemacht, genauso wie Gott damals bei der Schöpfung in Wüstheit und Leere und in Finsternis sein Licht hat hineinleuchten lassen. Dieser Gott hat das mit unseren finsteren Herzen getan, die unter der Herrschaft des Satans standen. Ja, in 2. Korinther 4, 4 heißt es von den Ungläubigen, welchen der Gott dieser Welt, der Satan, den Sinn oder das Denken verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle das Licht, der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus. Also, das Licht Gottes, das trotzdem in die finsteren Herzen unter der Herrschaft des Satans hineinleuchtet, Das ist die Bekehrung. Und so beschreibt also dieser Schöpfungsakt gewissermaßen vorbildlich das, was Gott bei der Bekehrung eines Menschen tut. Und der Mensch ist ja auch nicht entstanden in Wüstheit und Leere und in Finsternis, sondern das ist gekommen durch den Sündenfall. Durch den Sündenfall Adams sind wir in diese Schellung von Wüstheit und Leere gekommen. Und der Zustand von Wüstheit und Leere in 1. Mose 1 ist gekommen durch den Sündenfall des Satans. Also die Parallele ist ganz offensichtlich da. Und noch ein Wort ist interessant, diese Tiefe. Hebräisch Tehom bedeutet ein gewaltiges Gewässer, ein ozeanisches Gewässer. Aber nicht einfach so ein beruhigendes Wässerchen, sondern Tehom beinhaltet von der Wortwurzel her etwas Aufgewühltes, Unruhiges. Ja, das entspricht genau dieser Unruhe des verlorenen Menschen. Innere Unruhe und eben Finsternis, wie gesagt, und das Tohuwabohu kann man manchmal schon in den Augen sehen, wie das so richtig hervorbricht. Aber die Bekehrung ist so gewaltig. Gott lässt sein Licht hineinleuchten. Und dann steht weiter, und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Nun, dieser Ausdruck scheiden ist ganz wichtig. Hivdil kann bedeuten, im wörtlichen Sinn, etwas voneinander trennen. Da könnte man also denken, aha, war das irgendwie zuerst so eine Art Dämmerlicht, graues Dämmerlicht. Und dann wird plötzlich ganz klar geschieden zwischen Licht und zwischen absoluter Abwesenheit von Licht, Finsternis. Nein, das ist es nicht, denn Hivdil kann auch bedeuten, begrifflich unterscheiden. Also Gott macht den begrifflichen Unterschied zwischen Licht und Finsternis, und das wird klar im Weiteren. Und Gott nannte das Licht Yom, Tag. Die Finsternis aber nannte er Nacht, Laila. Also Gott setzt die Begriffe. Das ist also wichtig, nicht die alten Griechen haben begonnen, Wörter zu definieren. Ja, die haben das geliebt, die Plato und so weiter. Begriffe definieren. Zum Beispiel, was ist ein Hund? Kyon de estin. Der Hund aber ist, und dann kommt die Definition. Nein, das kommt von Gott. Gott trennt die Begriffe, und das ist nun auch wichtig. Darum müssen wir als Gläubige, als Kinder Gottes auch Begriffe klar trennen. Dass man Finsternis Finsternis nennt und Licht Licht. In Jesaja 6 wird gewarnt, wehe denen, die das Gute böse nennen und das Böse gut. Ein typisches Kennzeichen unserer heutigen Gesellschaft und auch der modernen Kunst. Und mit Kunst meine ich im weitesten Sinn auch was Film anbetrifft. Das Gute wird böse und das Böse wird gut. Und das ist satanisch. Aber Gott ist es, der die Begriffe ganz klar unterscheidet. Und wir merken, dass das kann sich auch bis ins Alltagsleben hinein auswirken. Ja, dass man nicht klar ist mit den Begriffen. Dann sagt man, wie man, du hast doch gesagt, ja, was heißt schon das und das? Aha, er benutzt die Begriffe anders als die anderen Leute. Und so kann man die Leute täuschen. Ja, weißt du, ich benutze den Begriff eben etwas anders. Wir müssen klar machen, was wir meinen. Und wenn jemand spricht über Fundamentalisten, ja gut, dann muss er uns aber zuerst erklären, was meint der Ausdruck Fundamentalist? Und in welchem Sinn brauchst du das? Und so müssen wir klar, durchsichtig sein, in dem, wie wir sprechen. Und das lernen wir eben von dem Gott der Bibel bereits am ersten Schöpfungstag. Und schon heißt es, und es wurde Abend und es wurde Morgen, Tag 1. Dieses und muss nicht zwingend die zeitliche Folge meinen, sondern einfach im weiteren Bericht wird das noch angehängt und hängt einfach etwas an. Das fasst nämlich den ganzen Tag zusammen. Der biblische Tag beginnt nämlich mit dem Abend. So sehen wir das auch in 3. Mose 23, da wird der Sabbat beschrieben von Abend bis Abend. Und darum noch heute im Judentum beginnt der neue Tag um circa 6 Uhr abends und geht wieder bis 6 Uhr abends. Und das ist in der Schöpfung nicht anders. Es wurde Abend. Der Abend ist gewissermaßen die Initialzündung für die dunkle Hälfte der Nacht. Und dann morgen, das ist der Beginn, die Initialzündung für den hellen Teil des Tages. Und das wird dann zusammengefasst, Yom Echad, Tag 1. Ja, jetzt können wir Pause machen. Eine Viertelstunde. Ich bin in der Pause gefragt worden, ob ich auch noch etwas sagen werde über Versteinerungen und so weiter. Dann habe ich erklärt, das Ziel heute Morgen ist eigentlich in erster Linie, dass wir gründlich auf die ersten zwei Kapitel der Bibel eingehen. Dass wir sehen, was eigentlich da steht. Also es geht weniger um die Auseinandersetzung mit Evolution. Das müsste man in einem weiteren Bibelstudientag einmal als Thema speziell dran nehmen. Aber ich werde im Anschluss noch auf zwei Bücher hinweisen, die sehr hilfreich sind in der Auseinandersetzung. Insbesondere das Buch dann von Alexander vom Stein, Creatio, das man auch am Büchertisch haben kann. Da wird sehr schön in allen verschiedenen Gebieten, die mit dem Thema zu tun haben, wird gezeigt, wie das wissenschaftlich echt ein Riesenproblem ist. Ich habe nur andeutungsweise etwas heute gesagt von der Sicht der Informationstheorie her, ja, von der Informatik her, dass es überhaupt nicht geht. Aber man kann das zeigen von der Chemie her, von der Physik und so weiter. Es funktioniert auf allen Ebenen einfach nicht. Ja, aber das wäre ein Thema für sich. Aber das Problem ist, Leute schimpfen über die ersten Kapitel der Bibel und dabei wissen sie nicht einmal, was dort wirklich steht. Ja, und es ist mindestens wichtig, wenn wir als Gläubige überzeugt sind, dass auch die ersten zwei Kapitel von Gott inspiriert sind, dass wir auch wissen, was wirklich da steht. Also alles an seinem Platz. Ja, wir sind also mit dem ersten Tag fertig geworden und haben das ein bisschen ausführlicher genommen, werden jetzt schneller vorwärts gehen mit den weiteren Tagen. Also wichtig ist, die ganzen Verse 1 bis 5 bilden zusammen den ersten Schöpfungstag. Man kann also nicht meinen, irgendwann vor Urzeiten habe Gott Himmel und Erde erschaffen und dann kam diese Verwüstung, Tohu wa Wohu, und dann vielleicht Millionen Jahre später habe dann Gott am ersten Schöpfungstag das Licht leuchten lassen von Vers 3 an. Das geht nicht, weil zum Beispiel in den 10 Geboten, da wird erklärt im Zusammenhang mit dem Sabbatgebot, warum der Mensch 6 Tage arbeiten soll und dann am 7. am Schabbat ruhen. Da wird erklärt, 2. Mose 20, Vers 11, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also es wird nicht gesagt, in 6 Tagen plus x Millionen Jahre, sondern alles ist geschehen innerhalb von 6 Tagen. Und so hat auch Vers 1 am Anfang des ersten Schöpfungstages eben stattgefunden. Der Fall des Satans am gleichen Tag und noch am selben Tag hat Gott das Licht in die Finsternis leuchten lassen. Das war aber nicht das Licht der Sonne, wie wir noch sehen werden, denn das Licht der Sonne scheint auf die Erde erst ab dem 4. Tag. Was ist es denn für ein Licht? Nun, in der Bekehrungsgeschichte von Saulus, Apostelgeschichte 26, 13, wird ja berichtet, dass als Saulus auf dem Weg nach Damaskus war, kam um die Mittagszeit, also da, wo die Sonne wirklich oben steht und hell am hellsten ist, kam ein Licht aus dem Himmel das den Glanz der Sonne übertraf. Das war ein Licht aus der Gegenwart Gottes. Und dieses Licht war nicht auf der ganzen Erde sichtbar. Also es war auch örtlich begrenzt, ja, auf die Erde scheinend, aber hat so beispielhaft bei Saulus erklärt, wie das geht bei der Bekehrung, wo das göttliche Licht dann in das finstere Herz hineinleuchtet. Aber es ist ein anderes Licht aus der Gegenwart Gottes. In 1. Timotheus 6,16 wird gesagt, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. In Daniel 2,22 steht, dass bei Gott das Licht wohnt. Und interessant, der Begriff für Licht hier im ersten Schöpfungstag ist ein anderes Wort als Licht, das große Licht, das kleine Licht in Vers 16. Ja, in Vers 3 ist es auf Hebräisch Or und in Vers 16 Maor. Und zwar ist es so, Maor, das M am Anfang des Substantivs deutet wie bei vielen Substantiven im Hebräischen einen Ort an. Also zum Beispiel das Wort Mizbeach heißt Altar und die Wurzel Savach da drin in Mizbeach bedeutet Schlachten. Also Mizbeach ist der Ort, wo man schlachtet, das ist der Altar. Oder Makom heißt Ort oder Standort. Die Wurzel heißt Kum, stehen, aufstehen und Mem, das M, der drückt eben den Ort aus. Der Ort, wo man steht, das ist der Standort. Makom, Mizbeach und so weiter. Maor bedeutet also der Ort, wo das Licht ist. Und darum ist Maor das Wort für einen Lichtträger. Die Sonne, der Mond wird beschrieben mit Maor. Aber das Licht an sich, das ist Hebräisch Or. Und das ist interessant, dieser Unterschied. Warum? Weil bis Sir Newton kam, hat man geglaubt in der Wissenschaft, Licht sei ein Zustand. So wie die Finsternis ein Zustand ist, ja? Die Finsternis bewegt sich ja nicht. Es ist einfach Abwesenheit von Licht. Aber man hat geglaubt, das Licht sei auch ein Zustand der Helle. Und dann hat Newton festgestellt, nein, das Licht bewegt sich. Und er hat es beschrieben als eine Abfolge von Partikeln. Und später Christian Huygens hat es beschrieben als eine Welle, die sich ausbreitet. Und da hat sich dann, hat man eben erkennen können, dass die Bibel doch recht hat, wenn es in Buch Hiob, Kapitel 38 heißt, kennst du den Weg, auf dem sich das Licht verbreitet?
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas 1. Mose Kapitel 1 und 2, der biblische Schöpfungsbericht, erster Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.